Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast. Mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host André Bayorath. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom, und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Mein Gast und ich haben gerade festgestellt, dass wir, wie wahrscheinlich viele Deutsche heute, in einer sehr heißen Stadt sind, aber wir in der Tat auch ganz nah aneinander, beieinander sind, nämlich der eine in Hamburg, der andere in der Nähe von Hamburg. Und herzlich willkommen, Roger von Textu, Entschuldigung.
Ja, moin André und schön, dass ich hier sein darf und dahin schmelze.
Was ist zum Glück nur das Wetter und nicht wir gegenseitig schmelzen. Roger, Textu, du hast jetzt gerade gesagt, es ist Textu, aber irgendwie habe ich gerade noch Textu im Kopf, aber ich bin jetzt bei Textu, ich gebe mir Mühe. Hatten wir, glaube ich, noch nie einen Podcast. Ich habe in den letzten Wochen schon mal einen Podcast gemacht mit Besteuern von Chris. Also das Thema Steuern kommt gerade auch wieder häufiger bei uns in dem Payment und Banking, in der Payment und Banking Welt vor. Und ihr seid ja auch ganz nah eigentlich an dem Thema Payment dran. Und deshalb dachte ich, und wir hatten das, glaube ich, auch schon mal irgendwann gesagt, wir wollen das mal machen und dann irgendwie wieder vergessen. Wahrscheinlich du, ich, beide und so weiter. Deshalb fand ich, es war mal Zeit. Vor allen Dingen, da ich dich ja jetzt auch mehr und mehr als Influencer, als ist es ein Text-Influencer auf LinkedIn und wo auch immer sehe, dachte ich so, ey, stimmt, da war was offen. Also vielleicht fang du noch mal ganz kurz an, Roger. Wer bist du und was machst du?
Gerne. Die Bezeichnung Text-Influencer würde ich vehement bestreiten, aber können wir gerne nochmal drüber reden. Genau. Wer bin ich? Ich glaube, man kann meinen Lebenslauf relativ kurz zusammenfassen, so in zwei Worten. Ich bin da gebürtiger Mecklenburger, wir sind nicht so Watchwall-artig unterwegs. Ich sage mal quasi vom Finanzbeamten zum Tech-Founder. Das heißt, ich bin auf Seiten der Finanzverwaltung gestartet. Da ist mir irgendwann so die Decke auf den Kopf gefallen, weil ich merkte, jeder Tag ist irgendwie fast wie der davor und der da kommt, und bin dann ausgestiegen und habe durch Zufall hier an der Uni Hamburg meine beiden Mitgründer kennengelernt, die sehr tech-affin waren, auch immer sehr unternehmerisch motiviert waren, und ich kam dann mit der Idee um die Ecke zu sagen, lass doch mal was im Steuerbereich machen, da ist noch so viel manuell unterwegs, da wird noch so viel Geld mit repetitiven manuellen Tätigkeiten verdient, da müssen wir unbedingt was machen, ne? Auch wenn ich eigentlich aus der Steuerwelt weg wollte und nach Hamburg gegangen bin, um hier zu promovieren und dann irgendwann hier schön in so einer Hamburger Privatbank, so Private Banking oder irgendwie sowas zu machen, habe dann aber auch gemerkt, na gut, das ist nur, sag ich mal, von außen schön, aber hinter den Kulissen ist es dann doch relativ trocken.
Und die Flure sind alt.
Überschaubar, was da gemacht wird. Und so ist die Idee zu Textu entstanden. Und wir sind offiziell auch eine Ausgründung der Uni Hamburg, haben dann das Exist-Gründerstipendium bekommen, was ich jedem Founder, jeder Founderin unbedingt ans Herz legen würde. Das ist eine klasse Sache, wenn ihr da noch an der Uni seid, auch irgendwie einen Professor findet, der zumindest einmal seine Unterschrift darunter setzt, kriegt ihr ein Jahr lang Stipendium, Lebenshaltungskosten, dürft die Infrastruktur der Uni nutzen. Und das haben wir auch gemacht, quasi um unser MVP zu bauen. Und unser MVP, das war nichts anderes als, wir ziehen uns Daten aus eurem Amazon-Account, bewerten die steuerlich und können die Umsatzsteuer, das ist ja so eigentlich im E-Commerce mal die wichtigste Steuerart, für euch in der gesamten EU und noch ein paar Drittstaaten für euch abführen. Das war quasi so unser Brot- und Buttergeschäft in den ersten Jahren.
Okay, cool. Ja, super spannend. Also, dass ihr euch dann also direkt an der Uni kennengelernt habt. Zu dritt wart ihr also, ja? Habt ihr euch, was habt ihr studiert, ihr drei?
Mein Mitgründer Christian und ich haben VWL studiert und Matthias, der dritte Gründer, quasi BWL. Und wir haben dann faktisch an der Uni im Bereich Verhaltensökonomie promoviert dann. Und da haben wir uns kennengelernt während der Promotion dann.
Cool. Und dann, wie kommt man dann auf so ein Thema? Also ich meine, also als VWLer, klar, irgendwie mit Steuern hat man zu tun. Also ich meine, du hast gesagt, du wolltest raus aus dem Steuerthema, also aus der Verwaltung. Warst ja dann schon ein Stück weit, weil du noch an der Uni warst, aber möglicherweise wäre der Weg dann auch wieder dann zurückgegangen. Also was hat euch irgendwie geritten? Also wer hatte die Idee?
Das war relativ trivial. Man ist ja quasi, wenn man promoviert, als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl angestellt, hat dann häufig nur eine halbe Stelle oder Dreiviertelstelle und damit kannst du keine Familie ernähren. So. Und was habe ich gemacht? Ich habe dann nebenher angefangen, Steuerkanzleien im Umsatzsteuerrecht zu beraten und bin durch Zufall in so eine E-Commerce-Nische gerutscht und habe halt gemerkt, wir haben da irre viel Kohle mit so Gutachten verdient. Ja, so schreibst du 30-seitige Gutachten, die man so Amazon-Transaktionen steuerlich bewertet. Und dann rechnest du da ein paar tausend Euro für ab. Und dann kommt aber der Mandant und sagt irgendwann, ja, das ist ja nett, dass ich das jetzt weiß, aber wie verdammte Axt mache ich das denn? Ne? Habt ihr da ein Tool, was ihr empfehlen könnt? Und dachte, in dem Moment dachte ich, Moment mal. Und das war quasi so die Geburtsstunde zu Textu. Ja.
Wann war das? Wann habt ihr Textu gegründet?
Das war 2015. Da ist die Idee entstanden und da haben wir uns auch gleich rangemacht, den Exist-Antrag zu schreiben.
Und Exist, nur für alle, die es nicht wissen, ist eine staatliche Förderung. Ne? Also es kommt irgendwie aus dem Wirtschaftsministerium. Ne?
Genau, ist eine Initiative des Wirtschaftsministeriums und ist faktisch ein Zuschuss. Ich glaube, man kriegt pro Nase 3.000 Euro pro Jahr, muss es auch nicht zurückzahlen. Ist ein Zuschuss, natürlich mit ein paar Auflagen verbunden, aber ich fand es eine klasse Institution.
Und habt ihr auch Hamburger Förderprogramme noch genutzt? Weil es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge auch in Hamburg. Oder gab es die damals zu dem Zeitpunkt noch nicht so präsent für euch?
Doch, gab es. Es gab dieses, weiß nicht, ob du das kennst, dieses Immo-Ramp-Up. Da haben wir uns auch beworben, sind auch quasi in die finale Runde gekommen und wurden dann aber abgelehnt. Und,
die werden sich freuen.
Ja, ich glaube, die haben uns mal das Most Regretted, sag ich mal, keine Ahnung, Pitch-Deck genannt oder so, genau. Also ja, das war in der Tat so.
Aber in der Tat, das kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn du selber auch mal darüber nachdenkst, und das weiß ich, machst du ja auch, Business Angel Investments zu machen, dann ist das Negativportfolio ja meistens das Größte.
Ja, das ist so. Und ich, ganz ehrlich, ich würde es auch mittlerweile ganz anders pitchen. Ne? Vielleicht haben wir auch an dem Tag auch nicht gut performt. Also ich fasse mir da schon noch an die eigene Nase. Ne? Aber ja, na klar, du kannst auch nicht in die Köpfe der Leute gucken. Am Ende des Tages, wer steht da vor dir, sind halt Menschen, ne? Das ist noch nicht viel Greifbares dann. Und,
Und was war damals der Pitch? Also was habt ihr den Leuten gesagt, als ihr damals losgelaufen seid? Weil das ist ja schon, wenn man ehrlich ist, jetzt nicht das sexy Thema. Klar, ist irgendwo relevant für ganz, ganz viele. Ich kenne das, ne? So B2B-Themen sind ja in der Regel sind die nicht so gut greifbar. Du kannst sie nicht so gut pitchen wie halt irgendwelche B2C-Cases. Was war euer Pitch?
Das war in der Tat die Herausforderung, weil du schon sagst, einmal B2B, dann E-Commerce und dann aber nicht nur E-Commerce in Gänze, sondern unser Fokus lag ja auf diesen Cross-Border-Transaktionen. Das haben ja damals und mittlerweile auch noch gar nicht so viele Unternehmen gemacht. Mhm. So, und dann erklärst du denen das, dass du nur Cross-Border-Transaktionen erstmal auswertest und dann die Umsatzsteuer im Bestimmungsland irgendwie abführst. Damit bringst du ja schon Steuerberater an seine Kapazitäten und das dann noch einem Fachfremden zu erklären, das war schon die Challenge. Da, ne? Und dann kam auch häufig die Frage, ja, aber der Markt, wie ist der überhaupt so groß und kann das dann so ein 100 Millionen ARR-Business irgendwann mal werden? Das waren dann so die häufigsten Bedenken, ja.
Okay. Und dann seid ihr losgelaufen 2015, also erstmal zu dritt oder habt ihr sofort, seid ihr sofort mit mehreren Leuten gestartet, habt ihr Leute dazu genommen?
Nee, wir sind zu dritt gestartet und der Pitch war auch immer, und das war auch wirklich die Realität, ich bin so der Fachnerd, ne, der so den regulatorischen Burggraben um die Company zieht. Matthias, der Dritte, ist der Entwickler, war der Coder, der hat auch das erste Dashboard gebaut. Und Christian, der Dritte im Bunde, ist derjenige, der so die Brücke zwischen Tech und Text gebaut hat und diese ganzen operativen Prozesse eben auch aufgesetzt hat. Und das kam bei den Investoren gut an, wenn du so eine Story erzählen kannst. Und das haben wir aber auch so gelebt, ehrlicherweise.
Und ihr seid sofort, nachdem ihr dann Exist gemacht habt, auch in Richtung Venture Capital Investoren gegangen? Oder was war euer Ziel? Wie wolltet ihr das Ganze hochziehen? Oder anders gesagt, es war für euch alle die erste Gründung, oder? Also nicht diese sogenannten Serial Entrepreneurs, sondern wirklich First Founder mit allen Herausforderungen, dass man überhaupt erstmal das Venture Capital Ökosystem kennenlernen muss, ne?
Absolut. Ich hatte davon wirklich null Ahnung und ich war zufälligerweise gestern an der Code University in Berlin und da laufen Leute rum, die lernen das mit Anfang 20, extrem strukturiert. Ich habe die sowas von beneidet.
Ja.
Ich habe so viel Lehrgeld bezahlt. Nein, das war überhaupt nicht der Plan. Und nach Exist haben wir auch klassisch gedacht, na gut, müssen wir halt ein profitables Geschäft bauen und das dann Stück für Stück aufbauen, ne? So schön bootstrappen. Mhm. Und das haben wir auch eine Zeit lang gemacht. Und dann kam irgendwann der Gründerfonds auf uns zu, ne? Ohne dass wir jetzt aktiv nach Investoren gesucht haben. Und
eine der besten Institutionen zu dem Thema in Deutschland, die es gibt, muss ich auch immer wieder sagen.
Ja, also muss man ehrlicherweise sagen, ich würde immer wieder diesen Weg gehen. Also ich kann da überhaupt nichts Negatives berichten. Na klar ist der Auswahlprozess, ne? Da gibt es schon mehrere Stufen und dann kommt immer noch mal ein Gutachter in dein Unternehmen und schaut sich alles an. Das ist natürlich schon so ein bisschen behördlich. aber wirklich das Beste, was man in der Frühphasenfinanzierung in Deutschland finden kann, ja.
Wir haben es ja damals bei Figo auch gemacht. Also wir hatten auch den HTGF mit da drin und ich kann mich da auch in keiner Sekunde drüber beschweren. Also beim besten Willen nicht. Klar ist, irgendwann sind die halt am Ende ihrer Investitionsrange angekommen. Da steht dir dann manchmal im Weg, wenn es dann wieder nochmal weitere Runden geben soll und du eigentlich einen guten und freundlichen Investor eigentlich hast, aber der nicht mehr nachinvestieren kann. Das hat sich auch ein bisschen geändert, aber in den Phasen, als wir das damals gemacht haben, war das immer so ein bisschen eine Beschränkung.
Ja, das stimmt. Also klar, da gibt es natürlich gewisse Restriktionen, aber der Vorteil ist, die haben natürlich dann wieder gute Kontakte zu den Top-Tier-VCs. Ne? Und bei uns war es dann in der Tat so, dass irgendwann mal Excel auf den HTGF zugekommen ist, hat gesagt, gib mir mal so eure Top 10 Bitch-Decks hier. Und dann kam so der Kontakt zustande, ohne dass wir den wiederum aktiv gesucht hätten dann.
Also das heißt, ihr habt Exist gemacht, dann HTGF gemacht, nachdem euch InnoFounder abgelehnt hat. Grüße an Heiko. Und dann kam Excel und wer ist noch bei euch dann reingekommen?
Genau, in der Series A ist dann auch noch der Visionaries Club aus Berlin eingestiegen. Und kennst du wahrscheinlich auch Harry Steppings mit seinen 20 VC.
Cool. Also ich hatte irgendwie noch Creandum im Kopf, aber dann habe ich wahrscheinlich Creandum und Excel verwechselt bei euch.
Genau. Also Excel ist in der Tat Lead Investor und sitzt auch bei uns im Board. Ja.
Super. Und jetzt habt ihr wie viele Runden gemacht?
Wir haben dann war das, das war jetzt Ende 2021, die Series B gemacht mit Tiger Global. Ne? Ich glaube, in der Phase haben es wahrscheinlich auch viele gemacht, ja.
Okay. Und jetzt seid ihr erstmal profitabel oder in welche Richtung geht's gerade?
Nein, profitabel sind wir in der Tat noch nicht, aber wir arbeiten gerade darauf hin und was wir jetzt auch gemacht haben ist, um auch, sag ich mal, unsere Strategie zu beschleunigen, dass wir jetzt auch vor kurzem ein Unternehmen akquiriert haben, Account Digital, was gerade im Bereich Buchhaltung, wir kommen ja aus der Umsatzsteuer, gerade im Bereich Buchhaltung, was wir auch schon seit Jahren versucht haben, zu bespielen, eigentlich unser stärkster Marktbegleiter war und die haben wir jetzt vor wenigen faktisch Tagen in der Tat übernommen.
Dann sag doch mal ein bisschen was so zum Produkt und Wettbewerb. Also ordne euch da gerne mal so ein bisschen ein, damit man versteht. Also du hast ja schon gesagt, es geht um E-Commerce-Händler, die eigentlich eure erste Zielgruppe sind. Dann sind es aber E-Commerce-Händler, die halt auch ins Ausland verkaufen wollen. Ja? Also die also im Ausland Umsatzsteuer abführen müssen.
Genau.
Das ist sozusagen so, wenn man so will, der Pitch. Aber erklär mir mal so ein bisschen, wie das aussieht also auf der Kundenperspektive, wie groß die sind, welche Art von Kunden das sind. Und was mich wirklich interessieren würde, wie machen das denn sonst die Händler und wer ist Wettbewerb? Du hast gerade schon gesagt, ihr habt gerade einen Wettbewerber gekauft. Aber wie wird es sonst abgewickelt?
Genau, also wir sind ja wirklich mit diesem rein sehr spitzen Umsatzsteuerprodukt gestartet. Ne? Das war faktisch unser MVP, auch mit sehr überschaubaren Schnittstellen. Und da war wirklich der Fokus, E-Commerce-Unternehmen, die international verkaufen und dann ihre Umsatzsteuer dort abführen müssen, da wo die Kunden sitzen, sei es in Frankreich, in Polen, wo auch immer. Und das haben wir quasi auf eine Plattform gezogen und können das sehr effizient abbilden. Und sag ich mal, von der Range oder vom Kundenspektrum her ist es eigentlich faktisch jeder E-Commerce-Unternehmer, der auch nur ein Paket ins Ausland verkauft, ne? Weil da fängt das Steuerthema schon an. Das heißt, das kann auch so ein kleiner Amazon-Private-Label-Händler sein, von dem es aktuell immer weniger gibt. Das können aber auch große D2C-Brands sein, wie Beiersdorf oder L'Oreal, ne? Die auch zu unseren Kunden gehören. Oder auch sehr dynamisch wachsende Multi-Channel-Händler, wie zum Beispiel Snox.
Und wie hätten die das sonst gemacht? Also haben die das sonst manuell gemacht oder haben die so etwas manchmal auch ignoriert und darauf gewartet, dass möglicherweise eine Steuerprüfung kommt?
Man muss ehrlicherweise sagen, in den ersten Jahren haben es viele ignoriert. So, und da war auch unser wichtigster Go-to-Market-Hebel war Content-Marketing. So, wir haben das.
Denke ich mir. Aufklärung, ne?
Aufklärung. Das war einfach Aufklärung direkt bei den Händlern oder auch bei deren Steuerberatern. Das war wirklich so der mit Abstand krasseste Hebel, Content-Marketing. Und dann kam auch irgendwann Amazon auf den Schirm. So als quasi Monopolist in dieser Zeit hat gesagt, Moment mal, ich stehe auch irgendwo als Marktplatz hier in der Verantwortung, dass meine Händler auch irgendwo compliant sind und hat dann angefangen, auch eigene Services anzubieten, Kooperation mit erst mit einer Big Four, dann mit einem großen amerikanischen Tax-Compliance-Unternehmen, Avalara, und hat dann quasi versucht, das auch sehr niedrigpreisig in den Markt zu drücken, auch als Exklusivpartnerschaften, wo wir auch überlegt haben, macht es vielleicht für uns Sinn oder wäre es für uns auch zielführend, auch einer dieser Exklusivpartner zu werden, da haben wir auch sehr schnell gemerkt, dass das keine Partnerschaft auf Augenhöhe ist. Ne? Also eine riesige Plattform und so ein kleines David-Startup, da wirst du irgendwann mal, glaube ich, zerdrückt. Ne?
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also Amazon ist natürlich einfach immer, eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, wahrscheinlich der geilste und beste Kunde, den man sich vorstellen kann, wenn man erstmal so von der Skalierung, von der Größe darüber nachdenkt. Wenn du dann einen Schritt weiter denkst, dann weißt du wahrscheinlich schon, warum die auch so groß sind und warum sie halt auch solche Margen haben, weil sie halt dann gerne entweder die Sachen selber übernehmen oder aber halt dich halt drücken. Ne?
Ja, und ich habe dann mal nach ein paar Jahren in den Geschäftsbericht von unserem quasi größten Wettbewerber Avalara geschaut und dann stand da auch so ein schöner prägnanter Satz drin, ne? Das Geschäft in Europa steht gerade unter enormem Druck, weil ein Schlüsselkunde die Preise neu verhandelt hat. Ne? Da war sofort klar, wer dieser Schlüsselkunde eben ist, ja.
Und du hast natürlich ein unfassbares Klumpenrisiko, ne? Also ja. Wenn du so einen großen Kunden hast. Ne? Ja. Wie ist das heute bei euch? Also wie viele Kunden habt ihr?
Wir haben ungefähr so 2000 Kunden und ich würde sagen, so im Median hat so ein E-Commerce-Unternehmen bei uns so ungefähr so 5 Millionen Euro Jahresumsatz. Und das würde ich sagen, ist auch immer noch so der die Grundstruktur im E-Commerce. Ne? Wir hatten mal eine Zeit lang so einen gewissen Trend gesehen, so D2C, wo jeder dachte, jetzt kommen so die großen Produzenten, die großen Brands, wir kaufen jetzt direkt an die Endverbraucher. Das hat sich aber zumindest so, wie ich es sehe und auch bei uns in die Zahlen sehe, auch nicht durchgesetzt. Ne? Ich bin auch selber Nike-Aktionär und auch Nike ist ja quasi als Brand da auch groß zurückgerudert, was das betrifft.
Ja, irgendwie alle, ne? Also ja. Man hat es genau, wie du es gerade sagst, man hat es mit Adidas und Nike und gerade die Sportartikelhersteller haben es irgendwie versucht. Ich glaube, so Lululemon und so haben das, glaube ich, auch stärker gemacht. Aber ich glaube, für alle war dann wichtig, dass sie auch trotzdem weiterhin auf den verschiedenen Marktplätzen unterwegs sind. Ne? Also ich weiß, dass ich mittlerweile meine Laufschuhe kaufe ich in der Regel wirklich direkt beim Hersteller.
Mhm.
Aber ja, also du hast völlig recht. Also so dieses Schwarz oder Weiß gibt es auf jeden Fall nicht. Ne? Also früher war es ja so, dass sie teilweise gar nicht verkauft haben, jetzt tun sie es, aber es ist halt nicht komplett in diese Richtung gekippt. Ne? Und sag mal, sind das bisher nur deutsche Händler, die ihr habt?
Das sind bislang, würde ich sagen, zu 98% deutsche Händler. Wir hatten mal eine Phase, das war so der E-Commerce-Hype, ne? Also mit den Lockdowns gerade zu Beginn. Da haben wir auch versucht, gleichzeitig in drei große Märkte zu gehen, Frankreich, Italien, Spanien, hatten auch drei entsprechende Sales-Teams dort. Haben aber auch schnell gemerkt, das wird sich auf absehbare Zeit nicht amortisieren. Einfach aus dem Grund, wir haben die Märkte dort nicht verstanden. Ne? Wir als Gründer konnten teilweise auch gar nicht vor Ort sein, was ich grundsätzlich immer empfehlen würde, dass jemand aus dem Gründerteam, gerade beim Thema Internationalisierung, denn da in den Lead geht oder ein sehr, sehr erfahrener Manager. Also das haben wir nicht gemacht. Das war in der Tat ein Fehler, sodass wir diese Aktion auch sehr schnell eingestellt haben und uns auch gefragt haben, wo wollen wir denn wachsen? Ne? Also Internationalisierung wird es wahrscheinlich erstmal nicht sein, weil wir diesen Burggraben hier, auch gerade diese Verknüpfung aus Steuern und Technologie, den können wir hier in Deutschland am tiefsten graben. Und dann hat sich natürlich die Frage gestellt, wo kommt das Wachstum her? So, nur mit Umsatzsteuern, E-Commerce kommen wir irgendwann an eine gewisse Grenze. Ne? Haben wir selber gemerkt, da ist der Markt nicht groß genug für ein 100 Millionen ARR-Business. Und das ist unsere Ambition. Ne? Da wollen wir in den nächsten Jahren hin. Dass wir dann im nächsten Schritt gesehen haben, ja gut, was braucht aber jedes E-Commerce-Unternehmen? Das ist halt die Buchhaltung, ne? Was ja faktisch auch jedes Unternehmen braucht. Und das ist dann quasi so der große zweite Wachstumsarm geworden.
Und ihr geht über diese Nische Umsatzsteuer rein, um dann halt zu gucken, okay, jetzt mache ich Cross-Selling in Richtung Buchhaltung oder aber euer akquiriertes Unternehmen ist schon Buchhaltungspartner und jetzt geht er sozusagen dann da weiter und macht das Thema Umsatzsteuer. Ja,
ja genau. Also das war in der Tat ein etabliertes Unternehmen. Die haben so knapp 1000 Kunden. Das heißt, da haben wir natürlich auch schon Umsatz mit eingekauft. Ist auch ein sehr profitables Unternehmen. Die wachsen auch sehr stark und genau, da haben wir natürlich auch ein gewisses Cross-Selling-Potenzial, gar keine Frage.
Und das Businessmodell, wie ist das? Ich meine, so bei Buchhaltung ist es ja oft so, dass du noch so komische Modelle hast, so Buchungsposten oder was auch immer. Entschuldige. Und wie ist euer Businessmodell?
Das ist die alles entscheidende spannende Frage und da sieht man mich wahrscheinlich auch gerade so ein bisschen oder vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr, je nachdem, wo man hinschaut, im Bereich so, wie nennt man das so schön, Public Relations, wo ich eben auch sage, dieser Buchhaltungsmarkt war über Jahre, war der komplett granular, ne? Der lag ja häufig bei den Steuerkanzleien und da wurde genau so, wie du sagst, ne, abgerechnet, Buchungsposten und wahnsinnig kleinteilig, da war es ja auch eher eine Dienstleistung oder ist es ja auch häufig noch. Wir sagen aber, wir bauen daraus ein Produkt. Wir ziehen das auf eine Plattform, wir bauen daraus ein Produkt, was auch mithilfe neuer Technologien, sei es künstlicher Intelligenz, auch idealerweise irgendwann mal komplett geräuschlos im Hintergrund läuft. Und du als Unternehmer nicht noch ständig Rücksprache jeden Monat mit deinem Steuerberater halten musst, weil mal wieder ein Beleg fehlt oder der wieder nicht weiß, ob da, keine Ahnung, eine Gutschrift, ein Gutschein mit abgerechnet worden ist oder you name it. Ja? Also irgendwas ist da halt immer. Und wir wollen daraus ein Produkt bauen, was wir auch entsprechend abrechnen. Ja, also sprich mit einer monatlichen Subscription-Fee und dann natürlich auch das Ganze in die klassische ERA-Denke ziehen.
Und das ist dann eher so in Richtung Lexware gedacht oder in Richtung Datev, wie heißt das nochmal, Unternehmen online? Oder was ist da sozusagen das, was du eigentlich dann aus dem verdrängen willst oder möglicherweise ergänzen willst?
Was ich, sag ich mal, verdrängen ist vielleicht das falsche Wort, weil ich muss manchmal ein bisschen diplomatisch sein, so Richtung Steuerkanzleien. Aber was ich ersetzen möchte, ist die manuelle Tätigkeiten, die hoffe ich noch bei den Steuerkanzleien setzen. Oder die hoffe ich noch bei den Steuerkanzleien sieht, da sage ich, da brauche ich ein komplettes Produkt draus. Ich will nicht die Data, sag ich mal, wegwischen, das wäre eh nicht möglich, das wäre ein quasi Monopolist. Und da hat er ähnlich wie die Telekom häufig noch so die Hoheit über die letzte Meile, ne? Also wenn es an die Ermittlung der Finanzbehörden geht, da will ich auch gar nicht ran, sondern ich will noch diese repetitiven Arbeiten ersetzen und daraus quasi ein Software-as-a-Service-Produkt bauen.
Hast du dir das Thema von Chris Plantin nochmal angeguckt, das Thema B-Steuern?
Ich weiß, was der macht. Und das ist ja auch gerade so das große Thema. Ne? Also das heißt, da werden ja Kanzleien aufgekauft und dann, sag ich mal, werden die auf den Kopf gestellt und werden Prozesse eingeführt und versucht, sag ich mal, so einheitliche Standards zu setzen. Ne? Das ist, glaube ich, so die Motivation.
Ja, seine These ist gar nicht sozusagen das Aufkaufen, sondern seine These ist aber die Überalterung der Steuerberater. Und der sagt, das Thema bleibt erhalten. Das heißt, es gibt immer noch viele, viele Unternehmen, die einen Steuerberater brauchen, aber die Steuerberater werden halt nicht mehr in der Lage sein, all die ganzen Unternehmen abzudecken, weil es immer weniger gibt. Und deshalb brauchst du halt eine technische Infrastruktur, die beim Steuerberater läuft, die halt genau wie du es gerade beschreibst, eher plattformartig, eher als Software as a Service fungiert und den Steuerberater viel effizienter macht und er halt irgendwie ein 10x an Kunden darüber bespielen kann. Dann halt weiterhin den ganzen Kram an die DATEV gibt und so. Aber er ist halt wirklich, er versucht sich als Steuerberater, als digitaler Steuerberater und die Buchhaltung sozusagen Mittel zum Zweck. Er bindet halt dann die Lexwares dieser Welt an. Also es ist, glaube ich, immer ein fließender Übergang, wahrscheinlich wie bei euch auch. Ne? Du fängst damit Umsatzsteuer an, gehst in Richtung Buchhaltung und es ist dann wirklich ja nur noch ein mini kleiner Schritt in Richtung des Steuerberaters. Ne? Also wo fängt es an, wo hört es auf? Ne?
Ja, absolut. Ich meine, der durchschnittliche deutsche Steuerberater, der ist jetzt, glaube ich, irgendwie so 53, 54 Jahre alt. Ne? Und letztens vor kurzem die Zahlen gesehen, ich glaube, 2% sind unter 30. Und ja klar, wo soll er denn
nach? Ne?
Ja, wo soll der Nachwuchs definitiv herkommen? Und was aber auch spannend ist, die leben ja im Durchschnitt, so eine klassische Kanzlei lebt ja im Durchschnitt noch 60-70% von dieser Buchhaltung. Ja? Ja. Also das, wofür sie da sind, also Beratung, das machen die ja häufig gar nicht, ne? Sondern leben halt von dem Cashflow aus der Buchhaltung. Und da bin ich manchmal auch ein bisschen, ecke ich manchmal ein bisschen an und sage, naja gut, ihr wisst alle, das wird irgendwann ersetzt werden. Spätestens jetzt mit KI sieht man das, wie schnell das geht. Ihr müsst jetzt endlich mal auf das fokussieren, was der Gesetzgeber ja auch hier in Deutschland schützt. Ne? Also Steuerberater dürfen ja auch nur Steuerberater. Und da müsst ihr endlich mal reingehen. Und die Frage ist halt nur, was wollt ihr denn überhaupt beraten? Auf welcher Basis dann wiederum? Ne? Und dann sind wir wieder beim Thema Datenverständnis. Und da sieht man mich wahrscheinlich gerade auch so ein bisschen, wie ich mich da auch positioniere und sage, ihr müsst euer Geschäft, dieses Beratungsgeschäft, was ja über Jahrzehnte mega simpel war. Ich meine, ich habe Beraterprüfung bestanden, habe ich ein Messingschild an meine Hauswand geschraubt und dann standen die Mandanten vor der Tür und ich habe ab Tag 1 habe ich ein positives EBIT gehabt, ne? Also wenn ich mich nicht allzu dämlich angestellt habe. Nur das ändert sich jetzt und da müsst ihr auch euer Geschäftsmodell endlich mal überdenken und ihr müsst auch viel unternehmerischer rangehen und das ist, glaube ich, noch ein langer Weg, sage ich mal, in die Köpfe der Berater.
Absolut, also ich glaube auch, dass es ein langer Weg ist und ich glaube, dass solche Firmen wie ihr mit Textu, solche Firmen wie Chris oder halt auch die Kollegen jetzt hier, die früher Penta gemacht haben, ja wahrscheinlich genau in diese Richtung gehen, ne? Weil das ja, wie du es gerade beschreibst, jetzt gerade rasend schnell zu gehen scheint, sage ich mal, weil der Beweis ist ja noch ein bisschen schuldig, dass AI, KI und wahrscheinlich die sogenannten Agents einfach viele, viele Aufgaben von denen, die wir halt heute beim Steuerberater buchhalterisch sehen, übernehmen können. Das ist wahrscheinlich auch deine starke These, ne?
Ja, definitiv. Also wir sehen es jetzt schon, ne? Also im Durchschnitt ist ein Sprachmodell oder sei es ein AI-Agent, also schon deutlich effizienter und auch genauer, muss man mittlerweile sagen, als ein klassischer Steuerfahrangestellter. Aber wir reden jetzt vielleicht nur über, lass es 3-5% der Transaktionen sein, die noch nicht sauber gemappt werden können. Ne? Aber das ist natürlich dann die klassische Arbeitsteilung und da braucht man da auch ganz andere Profile wiederum, sag ich mal, bei den Fachkräften, um diese letzten 5% dann nochmal sich anzuschauen. Ne? Aber das ist genau der Weg und ja.
Also das heißt aber auch, wenn ich jetzt nochmal kurz Richtung, wir haben geguckt, wer ist Wettbewerb, hast du teilweise übernommen, Wettbewerb sind wahrscheinlich eher selbstgemachte Sachen oder vielleicht ein bisschen Buchhaltung. Und jetzt habt ihr aber halt auch einen, nämlich Account Digital übernommen. Aber Partner, also mit wem geht ihr sozusagen Huckepack? Also wie kommst du teilweise in Unternehmen rein? Sind das dann innovative Steuerberater, die dich dann benutzt, also die dann ein B2B-Partner von dir sind und die dann die Unternehmen drauf bekommen und monetarisierst du dann, lange Frage, ein oder zweimal mit dem Steuerberater und dem Unternehmen oder wie monetarisierst du?
Ja, mit dem Steuerberater darf ich als Tech-Unternehmen ja nicht direkt monetarisieren. Ne? Das ist in Deutschland hoch reguliert. Aber die Frage ist absolut berechtigt. Ne? Wer sind da unsere Partner? Und das sind in der Tat Steuerkanzleien. Weil was wir nicht machen ist, wir lösen zwar die ganze Buchhaltung, aber du musst ja immer noch einen Jahresabschluss erstellen. Du brauchst halt immer noch Beratung. Dann hast du Nachfolgeprobleme und was auch immer. Und da braucht halt der Unternehmer noch einen echten Berater. So. Und das wollen wir gar nicht anbieten, weil das können wir aktuell nicht als Service entwickeln. Das heißt, da brauchen wir in der Tat Partner, die aber auch bereit sind zu sagen, wir trennen uns von diesem altbackenen, repetitiven Geschäft, das packen wir auf die Plattform und ich übernehme dieses Beratungsgeschäft. So. Und die müssen natürlich aber auch ihre Kanzleien ganz neu aufstellen, weil im Schnitt hast du häufig bei einem Steuerberater, dann hast du so 10, 11, 12 Steuerfachangestellte, die dann häufig das Geld verdienen. Und unsere Partner stellen sich mittlerweile so auf, dass sie sagen, ja gut, ich stelle jetzt halt vermehrt Steuerberater ein, die dann auch mit den Daten, die ich von euch bekomme, jetzt auch genau sehen können, wo Beratungspotenzial dann in dem Mandanten steckt. Nun kann ich jetzt nicht jeden Monat, sag ich mal, jeden Mandanten einmal komplett durchberaten, aber ich kann jetzt deutlich mehr Mandanten betreuen. So. Und das ist jetzt, sag ich mal, die entsprechende Wachstumsgeschichte, die wir mit unseren Partnern leben.
Aber du hast ja gerade auch selber beschrieben, dass der Nachwuchs relativ gering ist bei Steuerberatern. Du hast gesagt, die stellen einfach welche ein. Da frage ich mich, wie stellen die einfach welche ein, wenn sie einfach nicht da sind? Du kannst die ja nicht backen. Also klar können die natürlich irgendwie sehr lange arbeiten, aber du musst ja einfach wahrscheinlich wirklich hart auf die Suche gehen nach Steuerberatern. Das scheint ja irgendwie jedenfalls ein Job zu sein, der momentan jedenfalls noch, wovon es zu wenige gibt, oder?
Es gibt in der Tat zu wenige, aber das Schöne ist halt, und auch da wieder der Grund, warum ich mich, sag ich mal, in der Öffentlichkeit so positioniere, das Schöne ist halt, dass halt sämtlichen Lobby-Institutionen der Steuerberater, sei es die Kammern oder Verbände, ne, egal wie die alle heißen, dieses Thema aktuell überhaupt nicht besetzen. Sprich, wenn du einem Jungsteuerberater eine Zukunftsvision aufmalen kannst und ihm ganz klar sagen kannst, so wird sich deine Arbeit in 15, 20 Jahren entwickeln, sag ich mal, in Symbiose mit künstlicher Intelligenz, dann musst du noch nicht mal große und teure Werbeanzeigen schalten, sondern dann ziehst du eben die Nachwuchskräfte an. Ne? Das ist natürlich auch das Kalkül dahinter, gar keine Frage.
Und was, lass mal so über das große System Tech-Branche sprechen. Also wir haben es ja gerade schon an vielen, vielen Stellen angedeutet. Aber wie glaubst du denn, wie entwickelt sich das weiter? Also wird es in der Zukunft immer weniger von den Messingschilder-Kleinkanzleien an jeder Ecke geben? Und es sind eher wie große Anwaltskanzleien, große Ketten? Gibt es möglicherweise Franchise, wenn es dann möglicherweise regulatorisch erlaubt ist? Was glaubst du, wohin entwickelt sich das?
Aktuell haben wir 80% der Steuerkanzlei in Deutschland hat 10 Mitarbeiter oder weniger. So, und ne, das sind die in der Tat mit dem, ne, die häufig noch von zu Hause arbeiten, mit dem Messingschild dran. Und die werden in der Tat aussterben. Da bin ich überzeugt. Ne? Das sind doch häufig die schon die Altersgrenze jenseits der 50 überschritten haben. Und wo geht das Ganze hin? Das ist eine, in der Tat spannende Frage. Und ich glaube schon, das geht in Richtung Plattform. Wir sehen da jetzt auch schon gewisse Franchise-Modelle, ne? Sei es so steuerberaten.de oder auch das, was aus diesem großen ETL-Universum kommt mit dieser, da gibt es auch, früher hieß es immer so Felix 1, dann hieß es so Finex. Ich glaube, wenn dieses Backbone, dieser Buchhaltungsplattform, wenn das endlich mal etabliert ist, dann wird natürlich auch die Beratung irgendwo in Richtung Plattform gehen. Bin ich mir ziemlich sicher, ja.
Wenn du auf die gesamte Tech-Branche so ein bisschen drauf guckst, und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie die sich gerade entwickelt und was da passiert mit euch und mit ein paar anderen neuen Playern, die da gerade am Markt stehen. Was glaubst du denn, wie es da weitergeht? Sind es die einzelnen kleinen Unternehmer, die wirklich weiter bestehen bleiben? Oder wird es Franchises geben? Also wie sieht die Steuerberatung bzw. das Tax-Ökosystem in der Zukunft aus?
Das ist die absolut spannende Frage, die wir uns natürlich auch jeden Tag stellen, worüber ich auch natürlich öffentlich nachdenke. Und wo geht die Reise hin? Ich meine, der Markt ist ja gerade so oder sieht gerade so aus, weil er ja hochreguliert ist. Was aber definitiv zukünftig zentralisierter laufen wird und können auch gerne öffentlich so über Plattformen reden, ist diese ganzen Buchhaltungsthemen. Da bin ich mir ziemlich sicher, da werden sich Buchhaltung oder Buchhaltungsplattformen rauskristallisieren. Das wird in absehbarer Zeit kaum noch über die einzelnen kleinen Steuerkanzleien laufen. Da bin ich sehr überzeugt von, natürlich, weil wir auch daran arbeiten, aber auch weil andere daran arbeiten, auch mit dem Private Equity und VC-Hintergrund. Da bin ich mir sicher, wird es die kleine Steuerkanzlei darüber hinaus noch geben. Ich würde sagen, in den nächsten Jahren schon, weil wie gesagt, der Markt ist hochreguliert. Diese Beratung an sich dürfen nur deutsche Steuerberater. Ich glaube auch nicht, dass sich da in der Regulierung irgendwas ändern wird. Die große Frage ist halt nur, werden die über die nächsten Jahre noch ja, überdauern, überstehen und müssen sie vielleicht ihr Profil schärfen? Ne? Das ist, glaube ich, so die spannende Frage, weil wenn ich dann oder wenn mir dieses ganze repetitive Buchhaltungsgeschäft wegbricht, brauche ich ja irgendwo ein scharfes Profil. Und da sehe ich gerade die große Herausforderung, gerade bei den kleineren Steuerkanzleien, dass ihnen das über die letzten Jahre nicht gelungen ist, weil sie auch gar nicht machen mussten. So. Und wie will ich beraten, wenn ich das Geschäftsmodell nicht verstehe, wenn ich keine Ahnung von E-Commerce habe oder vielleicht von dem Handwerksbetrieb um die Ecke, wenn ich wirklich tiefer in seine Unternehmensprozesse einsteigen muss? Ich glaube, das wird die große Herausforderung sein. Wenn es die kleinen Kanzleien nicht schaffen, dann werden wir eine Zentralisierung sehen, gar keine Frage.
Und glaubst du, das wird ein Private Equity Game sein? Also, dass da versucht wird, mehr kleinere, mittlere Steuerberatungskanzleien, die ja, das haben wir vorhin schon kurz besprochen, in der Regel sehr klein sind und irgendwie 5 bis 15 Leute sind, werden die so Roll-Up-artig aufgekauft und wir werden eine größere Unit sehen?
Na, das passiert ja aktuell schon. Das ist ja, sag ich mal, dann die Partners Group aus der Schweiz, die mit ihrer Dachmarke Afilion, die kaufen ja hier mittlerweile schon Steuerkanzleien auf. Was die aber nicht machen, ist wirklich so diese Kleinkanzleien, ne? Diese 2-, 3-, 4 Mann-Buden aufzukaufen, sondern die sagen schon, da muss eine gewisse Substanz da sein und eine gewisse Grundstruktur auch an Prozessen. Und das bringen wir quasi aufs nächste Level. Das heißt aber auch, und jetzt sind wir wieder beim Messingschild und dem Hausbüro, ich glaube, das wird es in absehbarer Zeit, vielleicht in spätestens 10 Jahren, nicht mehr geben, ähnlich wie die Tante-Emma-Läden. Also das ist, glaube ich, ein guter, passender Vergleich. Das meine ich auch gar nicht despektierlich.
Wobei die ja digital zurückkommen, vielleicht finden wir da noch ein Pendant zu. Ne? Also diese kleinen Läden, wo einfach nur jetzt irgendwie Automaten drin stehen, die kommen ja plötzlich wieder zurück, gerade auf die kleinen Dörfer.
Ja, das stimmt. Da ist mein Sohn, wenn er abends von der Disco kommt, ist da auch ein großer Konsument
genau,
von.
Genau, der. Das ist plötzlich ja wirklich eine alte Tante-Emma-Laden, wo wirklich eine Tür vor ist und die ja teilweise die Diskussionen darüber führen, ob sie 7 Tage die Woche aufhaben dürfen oder nicht. Also ziemlich skurrile Diskussion. Roger, aber wenn du das so beschreibst und du beschreibst euch als die Umsatzsteuer-Experten jetzt natürlich ein bisschen mehr mit der Übernahme von Account Digital, aber was ist eure Rolle in dem Game? Geht ihr raus aus dem E-Commerce oder bleibt ihr im E-Commerce und werdet da immer besser, immer breiter und bietet halt auch Steuerberatung an? Oder ist euer Weg wirklich richtig tiefer sondern breiter, dass du halt auch andere Verticals angehst, andere Bereiche angehst, dass du auch sozusagen in die Offline-Welt reingehst und dich mit dem Thema E-Commerce gar nicht mehr beschäftigen musst, weil du sagst, die Infrastruktur, die Plattform, die ihr baut, gemeinsam mit Account Digital, was Buchhaltung ist, was Steuer-Know-how ist, ist so gut und eigentlich so generisch, dass du sie eigentlich auch für andere Verticals, Industrien benutzen kannst?
Das ist die entscheidende Frage. Und also Steuerberatung werden wir nicht machen, weil es nicht skalierbar ist. Ne? Also das heißt, gerade diese menschliche Komponente, diese empathische Teil, das wollen wir nicht abbilden, sondern wir sind eine Software-as-a-Service-Company. Und das ist unsere DNA, das wollen wir und werden wir auch immer sein. Wir werden auf absehbare Zeit auch erstmal im E-Commerce bleiben, weil der E-Commerce hier in Deutschland ist groß genug. Aber die Frage ist natürlich berechtigt. Ne? Und die stellen wir uns auch natürlich auch jederzeit selber. Und natürlich, wenn wir hier einen gewissen Marktanteil erreicht haben, und da würde ich mich auch nicht auf eine konkrete Wassermarke festsetzen, ist natürlich auch die Überlegung, das auch auf andere Verticals, auf andere Branchen auszurollen. Die Frage ist halt immer nur, kommen wir da auch an die entsprechenden Daten? Und ich habe vor kurzem hier in ein Hamburger Startup investiert, vielleicht kennst du das, PlanCraft, die bauen ERP-Systeme
für Handwerker. Finde ich großartig, PlanCraft. Die haben übrigens Geld bekommen vom InnoFintech. Den haben wir, Fördergelder haben sie bekommen und eine alte Mitarbeiterin von mir arbeitet dort auch im Product.
Ach, spannend. Und ich meine, wenn ein Handwerksbetrieb jetzt wirklich ein ERP-System hat und sämtliche Daten irgendwo mal zentral abgespeichert und strukturiert abgespeichert irgendwo herumliegen, dann ist es ja keine große Herausforderung, sag ich mal, das System, was wir gebaut haben, auch auf andere Branchen dann eben zu setzen. Ne? Insofern zu deiner Frage, ja, also natürlich ist es durchaus denkbar und auch, sag ich mal, unsere fortgeschrittene Ambition, das auch auf andere Verticals dann auszurollen.
Und sag mal, ich denke halt weiterhin über Partner nach, ne? Und wir haben also immer wieder mal, weil ich finde immer so Vertrieb und wie machst du Vertrieb, wie machst du Smart-Vertrieb, ist ja irgendwie auch immer interessant und spannend und gerade wenn man so ein Ökosystem hat und da einen Player hat und da einen Player hat, sind solche, weil wir gerade über Hamburger Firmen sprechen, sind solche Player wie Jimdo auch Multiplikatoren für dich?
Wir haben das mal eine Zeit lang versucht, auch so über die ERP-Systeme zu gehen. Man muss da fairerweise sagen, bei uns hat das nicht so gut funktioniert. Ne? Natürlich haben wir auch so ein Plenty Market, so ein Central, wie die ganzen E-Commerce-Systeme heißen, sind doch alles Partnerschaften. Aber ich würde sagen, das sind nicht so die großen Wachstumstreiber, weil musste ich mal fragen, wer hat wirklich oder auch so eine intrinsische Motivation, sag ich mal, den Partner mit ins Spiel zu bringen? Und das sind bei uns ganz klar die Steuerkanzleien. Ne? Die wollen nichts mehr händisch machen und sind da auch eben intrinsisch motiviert, ohne dass sie überhaupt noch Kickbacks annehmen dürfen. Insofern funktioniert das bei uns aktuell am besten.
Okay. Und jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, du positionierst dich nach außen. Du hast auf jeden Newsletter gestartet, hat der ein oder andere, die ein oder andere vielleicht auch schon gesehen, also auf LinkedIn. Du nimmst auch kontroverse Rollen ein, du beschreibst gerade, was in der Tech-Welt gerade passiert, du guckst stark auf das ganze PE-Game, was da gerade passiert, du guckst darauf möglicherweise, wie sich diese Branche mehr und mehr verändert. Was treibt dich, das zu tun? Also du hast ja eine Firma zu führen und ihr wächst und wahrscheinlich werden deine Investoren auch gucken, was du tust und vielleicht sich auch die Frage stellen, was macht denn der eigentlich da? Was treibt dich dazu, dass du momentan in so eine, und jetzt sage ich das, den Begriff extra nochmal, zum Text-Influencer wirst und das kannst du gleich sagen, warum du es nicht bist.
Nein, da muss ich in der Tat vehement widersprechen. Natürlich, ne, Christian, ich führe Texto, wir sind beide Texto-Geschäftsführer und das ist natürlich absolut unser Hauptjob und das verbinde ich auch ganz stark. Warum habe ich diese, ja, nennen wir mal Funktion oder Rolle eingenommen, weil ich einfach gemerkt habe, dass dieser Steuerberatungsmarkt, das ist ja ein Milliardenmarkt hier in Deutschland, dass es da so wahnsinnig viele Tabus gab. Als Anfang des Jahres, sag ich mal, diese Geschichte mit Ethereum und Private Equity aufkam, habe ich halt gemerkt, dass viele in diesem Markt versucht haben, das irgendwie unter den Teppich zu kehren. So, ne? Also so Vogel-Strauß-Taktik, die ganzen Kammern und Verbände, die ja eigentlich da die Deutungshoheit drüber haben müssten, die haben sich weggeduckt und ich konnte das einfach nicht so stehen lassen. Ich habe gemerkt, na, das sind so Transformationskräfte, die endlich mal wirken. Und ich bin jetzt auch schon fast 25 Jahre im Steuermarkt unterwegs, also ein Vierteljahrhundert. Und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, da bricht was auf, da bewegt sich was. Und ich konnte nicht stillsitzen und einfach nichts tun und zusehen, wie so einige das irgendwie unter den Teppich kehren. Also das konnte ich einfach nicht. Und deswegen habe ich angefangen, darüber zu schreiben, darüber zu sprechen. Und habe halt auch gemerkt, da gab es irgendwie keinen anderen in dem Markt. Und bin da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Das war nie meine Motivation, da irgendwie als Influencer tätig zu sein. Ganz im Gegenteil. Das mache ich natürlich für Textu und das ist die Hauptmotivation. Also das kann sich auch jeder denken.
I feel you. Ich habe das 2011 ja angefangen beim ganzen Thema Fintech, weil das wurde damals auch so unter den Teppich gekehrt. Dann wurde es beim Thema Open Banking unter den Teppich gekehrt.
Ja.
Und da ich ja auch aus der klassischen Finanzwelt damals kam, konnte ich es nicht fassen, dass er einfach alle gesagt haben, so, oh, ist nichts, ne? Und wir haben ja dann damals, oder ich habe damals dann Payment und Banking angefangen, ne? Also da gab es da LinkedIn in der Form, also musste man sich seine eigene Plattform schaffen, seinen eigenen Podcast, in dem wir gerade immer noch drin sind, den es seitdem schon gibt, ne? Also auch genau, also die Motivation kann ich hundertprozentig nachvollziehen, weil du hast Verbände und du hast halt sogenannte Branchenvertreter und die sind aber so verbohrt und wollen das teilweise auch gar nicht, ja, einfach mal offen umarmen oder anschauen. Und insofern danke. Also kann ich nur sagen an dich, dass du halt diese Perspektive da reinbringst. Also das ist, ich weiß halt auch nur, dass natürlich dann hin und wieder sowohl Mitarbeiter, damals war das bei uns so, als auch Investoren, schon manchmal vor dir stehen und sagen so, ist das gerade Fokus?
Ja, natürlich. Also das ist ein absolut valider Punkt und ohne um dir jetzt Honig ums Maul zu schmieren, ihr seid natürlich auch ein gewisses Vorbild da für mich, ne? Weil ich gesehen habe, was ihr für eine geile Community aufgebaut habt. Und dass ihr auch Menschen versammelt habt, die Bock haben. Ne? Und auch spannend, dass ihr da ähnliche so Verbandsgeschichten habt. Aber zu deinem Thema, natürlich musst du auch intern in der Firma erklären, warum mache ich das hier? Ne? Also nicht, weil ich jetzt hier plötzlich, keine Ahnung, so der Instagram-Onkel werden will und, keine Ahnung, ein bisschen nebenbei am Pool irgendwie Geld verdienen will. Nein, im Gegenteil, das zahlt alles auf Textu ein. Und das kann sich, glaube ich, auch jeder denken, der, sag ich mal, die Inhalte dann verfolgt. Und aber na klar, mit dem Spannungsfeld muss man in der Tat auch leben. Aber das ist auch so ein bisschen so die Arbeitsteilung zwischen meinem Mitgründer Christian, wir sind mittlerweile nur noch zu zweit, Mitgründer Christian und mir. Das heißt, ich übernehme die Außenthemen, hole mir auch gerne draußen mal eine Watsche ab, das mag ich mir immer auch ganz gerne. Und Christian ist dann eher auch in der Firma präsent. Ne? Aber nichtsdestotrotz erklären wir immer beiden Welten, was der andere jeweils gerade macht.
Ihr habt doch gerade eine erste Konferenz gemacht oder ein erstes Event gemacht, glaube ich, ne? So ein Summit. Ist das für Kunden gewesen von euch oder was war der Hintergrund?
Genau, das ist der Text Innovation Summit, war sogar schon der dritte jetzt in Folge, machen wir einmal im Jahr, aber das war bislang der größte. Ne? Und da hatten wir so 200 Steuerexperten, Steuerkanzleien eingeladen, nach Hamburg zu kommen und hatten auch hier noch Plöppner als Keynote-Speaker zum Thema AI da und haben dann quasi auch ja, den oder was war die Motivation? Die Motivation war wirklich, den Leuten vor Augen zu führen, da passiert was am Markt. Da sind Transformationskräfte, ne, sei es Private Equity, sei es generative KI, die werden bewirken, dass euer Geschäftsmodell in 5 Jahren grundlegend anders aussieht. Und ich hatte wirklich Teilnehmer da, die sind dann nach den Keynotes, sind auf mich zugekommen und haben gesagt, Roger, ich muss ja mal nach Hause fahren, ich muss das sacken lassen. Das ist, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, zu saufen mit dir. Ich muss erstmal überdenken, wie ich meine Kanzlei aufstelle. Ne? Da hast du wirklich so diese sag ich mal, so die Gedankengänge konntest du richtig mitverfolgen. Genau das wollte ich auch erzielen. Ne? Und insofern ja, habe ich mir gedacht, gut, dann ist dein Job irgendwo aufgegangen.
Ja, großartig. Also ich glaube, sowas braucht es auch. Ne? Also gerade, weil du ja auch mit einer Passion auf der einen Seite für das Thema, natürlich hast du auch ein Interesse, deine eigene Firma nach vorne zu bringen. Das ist ja aber auch völlig fair. Aber trotzdem merkt man dir ja an, dass es nicht nur immer darum geht, jetzt den nächsten Kunden zu holen, sondern wirklich auch das Thema in den richtigen Kontext zu setzen. Also das merke ich jedenfalls, weil ich den Newsletter auch von dir regelmäßig lese und dir hin und wieder auch zuhören kann, wenn du mal irgendwo im Podcast oder sowas bist. Also insofern super. Also vielen Dank, wie gesagt, dafür. Vielleicht nochmal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, wo kann man das finden? Also wo kann man dir folgen?
Man kann, also ich bin weitestgehend auf LinkedIn unterwegs und genau, da könnt ihr auch meinen Newsletter abonnieren. Skin the Game hat, glaube ich, aktuell so gute 1800 Abonnenten und ich versuche dann in der Tat einmal in der Woche, kommt immer Sonntag morgens raus, gerade so die Themen meine Woche Revue passieren lassen. Ne? Was passiert im Markt? Was sind so die Kräfte, die da wirken? Aber auch offen und ehrlich über meine Fehler als Unternehmer zu berichten. Ne? Weil ich auch gemerkt habe, das ist auch so ein bisschen so mein Tagebuch, wo ich auch ein bisschen öffentlich reflektieren kann. Was habe ich in der Vergangenheit falsch gemacht? Was würde ich in der Zukunft vielleicht anders machen?
Das habe ich auch mal irgendwann gemacht, als wir FIGO zusammengeführt haben mit Philipp, habe ich auch mal Revue passiert, was wir denn die 7, 8 Jahre davor gut gemacht haben und falsch gemacht haben. Machen in der Tat, wie ich finde, viel zu wenige. Ich habe immer noch ein Buch hier liegen, wo die Kapitel schon geschrieben sind, wo der Inhalt in die Kapitel rein muss. Weil darüber kannst du natürlich ein Buch schreiben über Venture Capital, über Finanzierungsrunden, ja, über die richtigen Leute, über das richtige Team, über Produktentscheidungen und so weiter. Also kann man, glaube ich, sowohl Roman als auch Fachbuch drauf schreiben. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass ihr VCs drin habt. Und ihr habt wirklich, wenn man so will, das Who's Who drin. Ne? Also klar, HTGF, haben wir gerade schon drüber gesprochen, sind wir beide große Fans. Ist nicht das Who's Who, aber natürlich irgendwie trotzdem super, die da drin zu haben. Aber du hast Tiger Global drin und du hast die Kollegen von Excel drin, die ja gar nicht so viele deutsche, ich sag mal Fintechs, Tech-Unternehmen gefundet haben. Was ist deren These und damit natürlich auch so ein bisschen, was ist der Exit-Case, den die Kollegen sehen? Was glaubst du?
Was ist deren These? Also man muss sagen, der regelmäßigste und intensivste Austausch, der findet mit Excel statt. Ne? Die sitzen auch bei uns im Board. Der Harry Nedlis, der auch im Board von Personio und Zelonis, glaube ich, sitzt. Das ist mittlerweile auch so ein Sparringspartner geworden. Da merkt man auch, das ist nicht so ein klassischer reiner Investmentbanker, sondern der hat auch mal selber sehr erfolgreich gegründet und dann auch entsprechenden Exit hingelegt. Und der hat eigentlich auch ab Tag 1 gesagt, na gut, Jungs, ne, dieses Umsatzsteuer-Ding ist nett, ja, okay, das
it's passt dir und dann werdet ihr auch einen
schönen Programm haben. aber ne, was könnt ihr noch mit den ganzen Daten machen? Und bei Excel ist es in der Tat so, als wir da gepitcht haben, mussten wir quasi, wir als 3 Gründer, noch jeweils 3 Freunde benennen aus unserem engsten beruflichen Umfeld, die schon mindestens so 10 Jahre mit uns interagiert haben. Und die wurden auch nochmal interviewt und auch nochmal zum Markt ausgequetscht. Na, was kann man alles mit den Daten machen? Und insofern ist das natürlich auch die entsprechende These. Ne? Wie kann man sich noch tiefer in die Unternehmensdaten eingraben? Und da ist natürlich dieses Accounting-Thema ganz zentral, weil das muss jedes Unternehmen machen. Das ist so ja, der große zentrale Anker jetzt. Und wenn wir jetzt auch reden, wie transformiert sich der Markt, ist natürlich schon die Frage, was brauchst du als Steuerberater noch an Informationen? Ne? Wie willst du deine Mandanten beraten? Thema Cashflow, wann hat der vielleicht das nächste Liquiditätsgap? Dann braucht er eine Anschlussfinanzierung. Braucht der überhaupt noch eine Beratung oder kannst du gleich, dich direkt mit irgendwelchen Finanzierern connecten, denen die entsprechenden Impulse API-mäßig rüberschieben? Also das sind sicherlich schon so die großen Wachstumsgeschichten, die in diesen Daten eben stecken, gar keine Frage. Aber zum Exit-Case, ich weiß, bei den ersten Runden haben wir früher noch, gab es auf der letzten Seite im Pitch-Deck immer noch so eine Folie, wo man das noch so aufgeschrieben hat.
Exit-Kanal, ne?
Ja, das haben wir dann, glaube ich, bei der letzten Runde gar nicht mehr gemacht. Und wenn du mich auch offen ehrlich fragen würdest, ich habe da gerade kein Case, weil mir macht es gerade, das ist auch kein Bullshit-Bingo jetzt irgendwie so oder PR-mäßig eingeübt, mir macht es gerade extrem viel Spaß, ne? Weil diese Markttransformation ist gerade so am Anfang und ich merke halt, dass da was ins Rutschen kommt. Und ich bin da 25 Jahre in diesem Markt. Insofern kann ich es auch noch ein paar Jahre weitermachen.
Ja, aber vor allen Dingen auch geil, dass ihr halt so früh angefangen habt, so früh Relevanz aufgebaut habt. Aber jetzt zu einem Zeitpunkt, wo wirklich, wo ich auch das Gefühl habe, da verändert sich wirklich richtig was, immer noch da seid und so relevant wahrscheinlich da seid wie noch nie, ne? Und jetzt wahrscheinlich auch eine Firepower habt, wie du es ja gerade beschrieben hast, mit der Übernahme von Account Digital, die ihr wahrscheinlich natürlich vor 5 Jahren gar nicht gehabt hättet, ne? Und auch gar nicht das Wissen, das Know-how, das Verständnis und dergleichen. Ne?
Definitiv. Und da bin ich auch recht demütig. Und ich bin auch so demütig zu sagen, dass ich weiß, wir hatten auch Glück bei der letzten Finanzierungsrunde. Na, wir haben quasi einen Peak raised, als die Bewertungen sicherlich andere waren, als sie es jetzt sind im B2B-SaaS-Bereich. Dessen bin ich mir absolut bewusst. Und wir nutzen natürlich, sag ich mal, diesen Bewertungstransfer jetzt, um eben auch ein Unternehmen zu kaufen, was uns eben auch da deutlich nach vorne bringt.
Ja. Ja, cool. Also was hast du noch, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben willst? Also was habe ich verstanden? Vielleicht ganz kurz zusammengefasst. Du kommst aus dieser Branche. Du hast wirklich in der Steuerwelt bist du groß geworden, hast dann promoviert, hast das mit ein paar Kollegen gegründet, hast das in Hamburg gemacht. Ihr habt dann neben der Studentenarbeit einfach angefangen, Gutachten für Steuerkanzleien geschrieben, dann gemerkt, okay, daraus kann man mehr machen, daraus kann man technisch vor allen Dingen etwas machen. Daraus ist Textdu entstanden, mit der Motivation halt vor allen Dingen erstmal E-Commerce-Händlern, die ins Ausland verkaufen, zu helfen, das Thema Umsatzsteuer zu regeln. Wettbewerb bis dahin, klar gab es ein paar internationale, auch so Amazon mit eigenen Produkten, aber so richtig, richtig, ein zweites Textdu gibt es scheinbar nicht, jedenfalls nicht in Deutschland, habe ich jedenfalls verstanden. Businessmodell ist eher Software as a Service, ne? Also wahrscheinlich irgendwie eine Subscription-Fee und wahrscheinlich irgendwo auf wahrscheinlich Transaktionen oder Umsatzgröße, könnte ich mir vorstellen.
Genau, ja. Ja.
VC habt ihr, das Hamburger Startup-Ökosystem hat euch nicht gewollt, das passiert manchmal, genau. Aber der HTV-App hat euch genommen, Excel auch, Tiger Global auch, also wirklich super gute Investoren da drin, letzte Runde 2021, wenn ich richtig in Erinnerung hatte, oder 2021.
Genau.
Du glaubst stark daran, E-Commerce wächst weiter und der deutsche E-Commerce ist groß genug für euch, ihr werdet also wahrscheinlich nicht ins Ausland expandieren, jedenfalls nicht kurzfristig, sondern euch halt eher tiefer mit dem Thema beschäftigen, was einfach auch die Übernahme von Account Digital, also einer Buchhaltungssoftwarelösung zeigt, die auch schon profitabel war und die einfach tief verankert ist und wo ihr jetzt Cross-Up und wie auch immer Selling machen könnt.
Ja.
Die Textbranche verändert sich gerade fundamental. Das begleitest du, weil die ganzen Menschen, die schon immer in der Textbranche drin sind, das nicht so richtig aus einer Brille betrachten, wie du sie für richtig hältst. Deshalb sprichst du selber darüber. Ja. Und bringst einmal in der Woche am Sonntagmorgen einen Newsletter auf LinkedIn raus, den die Leute gerne abonnieren können. Ihr macht selber eure Summits, wo die Leute statt mit dir zu saufen, lieber nach Hause fahren, um es sacken zu lassen. Da muss man auch erstmal schaffen. KI und AI wird das Ganze nochmal stark auf den Kopf stellen, aber ihr seht es halt für euch eher als Enabler und vor allen Dingen halt auch als notwendigen und richtigen Change auch für die Steuerberater, die halt heute viel zu viel manuelle Arbeit in der Buchhaltung machen, wo genau diese Agents einfach helfen können. Habe ich das ganz gut zusammengefasst?
Hast du perfekt zusammengefasst. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen kann. Nee, das war wirklich sehr, sehr rund.
Was brauchst du? Brauchst du irgendwas? Brauchst du Mitarbeiter? Brauchst du irgendwas? Also was du irgendwie den Hörerinnen und Hörern mitgeben kann? Kunden, Partner, wer kann sich melden? Wer soll sich melden? Wie soll er sich melden?
Wenn ihr zufällig die eine oder andere, sag ich mal, so disruptive, innovative Steuerkanzlei zuhört, die sagt, na, ich habe Bock auf das Thema E-Commerce, aber keinen Bock auf diese ganzen manuellen Tätigkeiten, meldet euch gerne. Ich freue mich da wirklich über den Austausch und ja, lasst uns diesen starren Markt gemeinsam knacken.
Gutes Schlusswort. Ich danke dir und wir genießen die Sonne und die Hitze in Hamburg und hoffen mal, dass wir genug Wasserdruck zum Duschen haben heute Abend. Bei uns war es gestern Abend knapp. Danke dir.
Gerne, André. Mach's gut.
Tschüss.